Woran macht sich die Geschichte einer Gemeinde fest? Also wenn ich mal so mit anderen Gemeinden zu tun habe, irgendwie Kontaktaufnahme, ich schaue mir mal gerne so auf der Internetseite die Geschichtsdarstellung an. Und dann das eine, was mir auffällt, das sind Namen. Also einzelne Personen, die für kurze oder längere Zeit eine wichtige Rolle in der Gemeinde gespielt haben. Also manchmal findet man da sogar so eine ganz akribische Auflistung von allen Pastoren über die gesamte Geschichte. Daneben sind es meistens Räume und Örtlichkeiten, die Identifikation stiften. In Großstädten, in denen es mehrere Gemeinden gibt, hat es sich in unserem Bund eingebürgert, die Gemeinden nach ihren Straßennamen zu bezeichnen. Also die große Gemeinde ist in Hannover ist als welche? Ja, das ist die Walderseestraße. Gell? In Hamburg spricht man von der Grindelallee, in Berlin spricht man zum Beispiel von der Matternstraße, in Stuttgart von der Forststraße, in Frankfurt geht man in den Tiergarten und in München in die Holzstraße. Und es ist natürlich so, wenn eine Gemeinde eigene Räume beziehen kann, dann ist es etwas ganz Besonderes. Der Augenblick, in dem man keine Kompromisse mehr mit anderen Nutzern eingehen muss. Der Augenblick, in dem aus dem Bau der Dreck draußen ist, in dem man nicht immer ständig den Bauleuten hinterherputzen muss. Trotzdem muss man immer noch putzen, ne? Haben wir gemerkt. Der Augenblick, in dem plötzlich Platz da ist, Platz für ein kreatives Gemeindeleben, für ungewöhnliche Aktionen, aber auch Platz für das normale Gruppenleben. Ein eigenes Grundstück, ein eigenes Gemeindehaus macht aber auch Arbeit. Aufwand und Arbeit, die dann natürlich auch wieder Kapazitäten in Anspruch nehmen, die auf den ersten Blick ja vielleicht anderswo wichtiger werden. Und so kann es dann manchmal auch passieren, dass wenn eine Gemeinde nach draußen geht, es nur um den alljährlichen Garteneinsatz geht. Gerade weil Gebäude oft so eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Identifikation mit der Gemeinde geht, schaue ich heute mal auf den Gemeindebau aus geistlicher Perspektive. Wie entsteht Gemeinde? Wie wird Gemeinde gebaut? Und dazu äußert sich Paulus den Korinthern gegenüber. Und ich lese den Predigttext 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 15. Denn wir sind, also Paulus schreibt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Baum. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, wie kommt Paulus dazu, hier in dem ersten Brief an die Korinther, hier über Baufragen zu schwadronieren? Es war so, in Korinth hatte es Streit gegeben. Aber die Konfliktparteien, die hatten sich in erster Linie nicht aus unterschiedlichen Positionen ergeben, sondern aus der Anhängerschaft zu verschiedenen Verkündigern und Missionaren, die die Gemeinde in den Jahren vorher geprägt hatte. Und diese Verkündiger wurden von ihren Anhängern auf einen Sockel gehoben und das sorgte dann selbstverständlich für Streit. Die einen, das waren eingefleischte Paulus-Fans, die anderen, die verehrten den charismatischen Apollos und andere schwörten auf den konservativen Petrus. Und Paulus versucht immer wieder, den Blick der Korinther wegzubekommen von ihren Helden hin zu dem, was sie verbindet. Ihm geht es um das, was allen diesen Verkündigern gemeinsam ist. Und in diesem Zusammenhang ist dann auch die bekannte Rede vom Kreuz zu sehen, das eine Torheit ist für die, die nicht glauben können. Und um das, was alle miteinander auch verbindet, darum geht es im Predigttext. Und hier entwickelt Paulus das Bild von dem Bau Gottes und wir merken beim Hören des Predigttextes, hier geht es nicht mehr um das Gebäude, hier geht es nicht um die Holzstraße, um die Grindelallee, um die Walderseestraße, oder den Tiergarten. Es geht nicht um Gebäude, es geht nicht um die Baptistentempel, wie manche mal sagen, es geht auch nicht um Dome und Kathedralen. Es geht um die Menschen und es geht um die Gemeinde an sich. Und ich will nun über zwei Fragen sprechen, die der Text aufwirft. Zuerst über die Frage des richtigen Fundamentes und die Frage der richtigen Baustoffe. Und damit hängen natürlich auch Fragen an uns persönlich und der Gemeinde zusammen. Ja, der erste Punkt, das Fundament. Ein Bau, klar, der fängt mit dem Fundament an und mit dem Fundament fängt auch Paulus an. Und es ist klar, jeder, der baut, weiß, dass es auf das Fundament ankommt. Und wenn beim Fundament nicht alles zu 100% richtig ist, dann geht es schief. Manchmal geht es dann trotzdem noch irgendwie gut. Man kann es hinbiegen. Hier der schiefe Turm von Pisa ist so ein Beispiel. Das hat noch irgendwie gerade so funktioniert. Eigentlich aber soll ein Bauwerk natürlich gerade sein. Und es ist kein Zufall, dass Paulus sich mit dem Bild von der Baustelle für ein Bild entscheidet, wo er es sagen kann, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Also Paulus als Person, der war als derjenige, er wurde ja auch von einer Gruppe hochgehalten. Und als derjenige wurde er auch angegriffen und darum weist er hier darauf hin, also die Gemeinde, die würde es halt gar nicht geben ohne mich. Alles das, was jetzt in Korinth sichtbar ist, ist auf die Tätigkeit von Paulus zurückzuführen. Und wir merken, wie Paulus sich hier erst überhaupt eine Autorität auch erkämpfen muss, dass die ihm überhaupt erstmal zuhören. Aber Paulus will hier an dieser Stelle gar nicht für seine eigenen Anhänger sprechen. Er schreibt hier als der Gründer der Gemeinde. Und das geht ihm hier nicht um persönliche Eitelkeit. Deswegen sagt er auch nochmal gleich an erster Stelle, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist. Und das ist für ihn keine leere Floskel. Und darum kommt er dann recht schnell im Vers 11 zu Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und darum, da ist klar, dass es geht ihn nicht um sich selbst. Er weist auf den hin, auf den alles ankommt. Es kommt auf Jesus an, den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Auf Jesus, der nicht nur irgendwann gekreuzigt und gestorben ist, sondern der für dich und für mich gekreuzigt und gestorben ist. Das ist das Entscheidende. Darum dreht sich die Gemeinde. Das ist der Grund der Gemeinde. Und weil es auf Jesus ankommt, war Paulus auch damals recht schnell von Korinth weitergezogen und hatte verzichtet, irgendwie zu sagen, okay, jetzt muss ich eine Gruppe finden, die mich irgendwie durchfüttern kann, weil er aus der Perspektive Christi heraus lebte. Und eben von diesem den Auftrag bekam, weiterzugehen. Und das war seine Missionsstrategie. Also nicht möglichst lange an einer Stelle zu bleiben, sondern immer nur so lange wie notwendig zu bleiben, bis ein gutes Fundament da ist. Der Grund der Kirche heißt Jesus. Und das ist bis heute so. Auch bei uns in der Gemeinde. Auch in unserem persönlichen Leben. Und Paulus, der hat das oft genug auch vor Ort gesagt. Also wahrscheinlich wussten sie das schon. Ah, Paulus wieder. Ich erzähle immer halt vom Mauerfall, habe ich mir sagen lassen müssen. Und Paulus hat immer davon erzählt, dass das mit dem Grund so eine Sache ist. Der Grund ist Jesus Christus. Konnten sie schon auswendig. Und trotzdem musste er das hier schon wieder schreiben. Die Korinther hatten sich diese einfache Wahrheit wieder sagen lassen müssen. Beziehungsweise schreiben lassen müssen. Wie ist das bei uns heute? Wie sieht das mit unserem gemeinsamen Gemeindebau hier in Hildesheim aus? Wie ist das mit unserem persönlichen Lebenshausbau? Ist das so, dass Jesus Christus der Grund ist, das einzige Fundament? Ist er der Eckstein, wie wir gesungen haben? Auf welchem Felsen stehen wir? Ich habe ja eben von dem schiefen Turm von Pisa erzählt und der war ja auch nicht immer so schief. Die Fundamente des Turms, die stehen zum Teil auf einem verlandeten Hafenbecken. Und die Bodenschichten dieses ehemaligen Hafenbeckens, die sind nicht so massiv Felsen, sondern das ist Sand, Lehm und Morast und die geben dann unter Druck nach und der Turm neigt sich. Und vor ein paar Jahren musste der Turm, der musste für etliche Millionen, das waren wieder so um 44 Zentimeter gerade gerückt werden. Der wäre sonst irgendwann umgekippt. Und dann diejenigen, die das Holstentor in Lübeck kennen, das ist ähnlich. Da ist in der Mitte, da ist so eine Torfblase Und dann neigt der Turm sich so. Der Baumeister ist auch entlassen worden dafür, glaube ich. Ja, das wollen wir nicht. Und dann ist es irgendwie eher so eine Art Notbehelf, dass man daraus dann halt irgendwie einen Kult macht, so wie bei einem schiefen Turm. Ja. Aber wie sieht das mit den Fundamenten auch in unserem Leben aus? Bestehen diese wirklich aus Christus allein? Oder kragen unsere Lebensbauwerke so über auf Grund, der nicht hält? Vielleicht über eine Blase, nicht aus Torf, aber eine Blase aus guten Werken, Selbsttäuschung, Ignoranz und Selbstgerechtigkeit. Das ist die Frage nach unserem Lebensmotiv. Was treibt mich an? Der Wunsch nach einem Lob, dass Leute sagen, super Christoph, hast du toll gemacht. Der Wunsch nach Autonomie, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Der Wunsch nach finanzieller Absicherung. Und die europäische Baugeschichte lehrt uns, dass das irgendwann zutage treten wird, worauf wir bauen. Das Bild von Christus als dem Fundament, das kann man natürlich auch missverstehen. Man kann es ja auch halt zeitlich verstehen sozusagen. Also am Anfang des Weges kommt es auf Christus an, erst das Fundament und dann wird aber hochgebaut und dann kommt es darauf an. Aber es ist natürlich so, alles das, was wir auf das Fundament bauen, hat keinen Wert, wenn das Fundament nicht trägt. Unser Gott bietet sich durch seinen Sohn Jesus Christus als einziges Fundament unseres Lebens an. Und dieses Fundament hält. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es gibt ja dieses Sprichwort, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Wir brauchen meistens Erfahrungen, dass wir merken, oh, das hält nicht, bis wir uns wirklich auch dem Fundament in unserem Leben zuwenden. Jesus Christus als das Fundament hält und nicht umsonst, das kommt auch schon im Alten Testament, kommt das raus, wenn David im Psalm 18, Vers 3 von Gott als dem Fels spricht. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Wahrscheinlich spielt er damit auf den Felsen an, der heute von dem Felsendom überbaut ist. Ja? Darum geht es wahrscheinlich, wissen wir nicht genau, aber er überträgt das auch und sagt, hier, der eigentliche Fels, das ist keiner, der irgendwo gebaut ist, sondern der eigentliche Fels, das ist Gott. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Das Fundament muss stimmen. Es kommt zuerst auf Christus an und nicht auf unsere Befindlichkeiten, auf unsere Tradition, unseren Musikgeschmack, unsere Auffassung, wie die Gemeinde zu sein hat. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wie sieht das bei uns konkret aus? Ich glaube, diese Gemeinde weist bis heute eine ganz beeindruckende Reihe von Zeugen Jesu Christi aus. Ich habe hier von vielen beeindruckenden Glaubensmenschen gehört, habe sie zum Teil auch noch kennengelernt, die ihr Leben auf den Grund Jesu gebaut haben und die Vorbilder waren zu ihrer Zeit und deren Vorbild auch noch heute ausstrahlt. Und natürlich, wenn wir hier unsere Gemeindegeschichte sehen, das ist keine klassische Erfolgsgeschichte nach dem Motto, da gab es eine kleine Stubenversammlung, so nannte man früher Hauskreise, und daraus wurde dann eine Gemeinde mit 1000 Mitgliedern. Und wenn wir ehrlich sind, das ist eher umgekehrt. Nach dem Krieg gab es ja zwischendurch mal bis zu 500 Mitglieder. Viele sind gestorben, weitergezogen, ausgetreten und auch nicht immer im Frieden mit der Gemeinde. Ich habe mich gefragt, warum das so ist bis heute. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit den Rahmenbedingungen zusammen. Wenn man mal so den Blick über die Tore der Gemeinde wendet und wenn wir hier in die Geschichte schauen, auch in die Geschichte der Stadt, dann findet man so Streitigkeiten nicht nur so an einzelnen punktuellen Stellen, ne? Also so die Geschichte Eisenach in Berlin oder Oberbayern, ne, da gab es immer mal so zwischendurch mal so mächtig Zoff und dann war aber auch Ruhe. Und wenn man das sich mal hier in Hildesheim anschaut, ne, dann hat man da irgendwie so eine Kontinuität ab der Gründung, so eine Kontinuität auch von Streitigkeiten und Konflikten. Und Moritzberg, die Neustadt oder auch die Edamstadt, da genau, das waren Stadtgründungen des Bischofs in Konkurrenz zur Stadt Hildesheim. Letzten Endes gingen diese Konflikte zwischen der geistlichen Macht und der weltlichen Macht hier in der Stadt, das ging auf Kosten der ganzen Gegend hier. Als die Stadt damals hier gegründet wurde, war sie die Hauptstadt des damals frisch missionierten Sachsens. Aber weil es dann immer wieder Streit und Konflikte gab, die Stiftsfehde und was weiß ich alles. Dann spielte irgendwann die Musik nicht mehr in Hildesheim, sondern in Hannover. Und das ist ja so, wenn die Großen sich streiten, dann wirkt sich das auch auf die Kleinen aus. Und ich sehe hier in der Gemeindegeschichte auch viel Streit und viele Konflikte, die viel Energie gekostet haben und ja auch zu vielen Abgängen geführt haben. Aber ich würde mich auch auf der anderen Seite davor hüten, diese Abgänge hier in der Gemeinde immer nur negativ zu sehen. Weil ich glaube, im Lauf der Zeit hat die Gemeinde hier gelernt, gerade an diesem Punkt die Mission zu finden, ihre Vision zu finden, nämlich Menschen auch ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten. Menschen durften und dürfen hier ankommen, Menschen dürfen hier auch mal rumbrüllen, besonders wenn sie jünger sind, dürfen hier eine geistliche Heimat finden, dürfen hier durchatmen und lernen und sich entwickeln, dürfen hier lernen, sich zu entdecken. Und damit kommen wir klar. Wir geben ihnen den Raum. Einige bleiben hier, finden hier auf Dauer eine Heimat, viele ziehen irgendwann weiter mit guten Erinnerungen an diese Zeit hier. Und das gilt ebenso für die Flüchtlinge nach dem Krieg, die hier traumatisiert ankamen und die dann irgendwo in ihrer Rastlosigkeit weitergezogen sind. Für die am Ende Hildesheim nur eine Durchgangsstation war, ebenso wie für die Studierenden seit den 80er und 90er Jahren. Menschen, die hier in Hildesheim in der Gemeinde waren, haben erlebt, dass bei ihnen hier das Glaubensfundament gelegt wurde und auch gefestigt wurde. Und ich möchte hier nichts schönreden, aber es gibt eben auch diese andere Seite, diese positive Seite, die wir hier auch entdeckt haben, die ich auch mal gerne ansprechen möchte. Der zweite Punkt, die Baustoffe. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne so in Spermelhaufen suche, ob man da irgendetwas findet. Und in Eisenach, das war so mein persönliches Highlight, das war so ein alter Koffer, ungefähr so groß, so ein richtiger alter Pappkoffer. Und der war voll mit Legosteinen und mit den dazugehörigen Bauanleitungen. Ja, also das war alles noch vollständig. Und und unsere beiden Großen, die waren damals noch viel zu klein dafür. Aber dann halt irgendwann haben sie angefangen, diesen Koffer zu entdecken und haben dann angefangen, damit auch zu spielen. Und da musste ich dann irgendwann auch mal dazu kommen: Papa, bau uns mal das Schloss auf hier. Ne? Und dann musste ich das machen. Und ich gebe es zu, es hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich habe es auch nicht nur für die Kinder gemacht. Aber das war gar nicht so einfach, weil jeder von euch weiß das, wenn man so eine große Kiste hat und da dran irgendwie den platten kleinen Lego-Zweier suchen muss, dann wühlt man das durch und man findet es nicht, dann wühlt das Kind auch noch durch und man findet es nicht. Meine Großen, die haben dann irgendwann auch mal angefangen, so nach den Bauleitungen zu bauen, aber die haben das immer so mit wesentlich mehr Freiheit gemacht. Da war es dann egal, ob der Zweier wirklich weiß war, da hat man dann, sag ich mal, irgendwie so einen roten Stein plötzlich drin, das war denen egal. Ne? Und Hauptsache, welche Farbe, das war egal, egal welche Farbe. Und ich habe gemerkt, nee, das kannst du nicht machen. Also ich als Erwachsener kann das nicht, da bin ich so zwanghaft und das muss das Richtige sein. Obwohl Paulus, der empfiehlt es hier im Grunde so zu machen, also wie meine Kinder damals. Der schreibt am Anfang des Predigttextes: Wir sind Gottes Mitarbeiter. Also wir dürfen Mitarbeiter sein. Wir sind nicht Erfüllungsgehilfen oder Hiwis, die nur ganz genau die jeden einzelnen Arbeitsschritt erklärt kriegen müssen. Wir dürfen Verantwortung übernehmen. Und der Freimut, mit der Paulus die Gemeinde in Korinth gründet und sagt, der bestätigt das. Paulus, der gibt die Gemeinde frei mit allen Chancen und Risiken. Der hat keine Angst und sagt, oh Mann, das wird nichts werden, wenn ich nicht mehr da bin. Und er weiß, na okay, zur Not kann ich nochmal einen Brief schreiben. Das wären dann sogar mehr Briefe. Ja. Und er weist dann mit dem Brief immer nochmal hin, so nach dem Motto, hier, Christus ist der Grund, darauf kommt es an, ihr seid Gottes Mitarbeiter, aber er nimmt nichts von der Freiheit zurück, in die er die Korinther entlassen hat. Paulus schickt nicht nur nachträglich, so im übertragenen Sinn, noch so einen Lego-Bauplan hinterher, nachdem die Gemeinde zu bauen ist. Und wir suchen dann ewig nach diesem platten Lego-Zweier. Er gibt uns als mündige Mitarbeiter die Freiheit. Und wir wissen, Freiheit, das ist anstrengend und kann auch anstrengend sein. Freiheit kann uns zu viel werden. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt, als auf einmal nicht mehr die Vorgaben halt von oben kamen, sondern wir uns selbst einigen mussten, welche Regeln hier gelten. Und darum wünschen wir uns ja oft genug, ach Herr, zeige mir doch, was ich machen soll. Wir wünschen uns doch, dass er sagt, geh dorthin und mach das. Ja, Gott gibt uns Vorgaben, das ist schon so. Wir haben über das Fundament gesprochen. Ja, es macht alles nur Sinn, wenn wir auf den Grund bauen, der gelegt ist. Und er stellt ebenfalls fest am Anfang des Predigttextes, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Also wir sind keine Anarchie, es gibt Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, die ein sinnvolles Bauen ermöglichen. Und am Anfang habe ich davon gesprochen, es gibt die anerkannten Regeln der Baukunst. Und ich denke, wenn es hier Ackerfeld, auch da gibt es Regeln. Das Problem in Korinth ist, da geht es eben nicht um die anerkannten Regeln, sondern da hat jede Gruppe hat so ihren Guru und auf den schauen sie zuerst und halt eben nicht auf Christus, sondern sie schauen zuerst auf ihre Meinungsführer und was die sagen würden. Jetzt sagen wir, na okay, machen wir heute auch. Damals war es Apollos, heute war es, mag es halt Gary Chapman sein oder Johannes Hartl oder bei den Älteren Billy Graham oder irgend so ein Blogger, dessen Name ich nicht kenne. Und in der Situation, damals war das so, dass die betreffenden ja, Vorbilder so zu Gurus stilisiert wurden, Helden, zu denen man aufschaute. Und vor lauter Hinaufschauen zu den Helden achtete man nicht mehr auf das Fundament, auf das es unten beim Bauen ankommt. Und das Problem liegt aber nicht nur bei der Frage, wo ich nun hinschaue und an wem ich mich orientiere, sondern das ist die Frage, wer etwas zu bieten hat. Und egal für welches Vorbild ich mich entscheide, ob das jetzt ein konservativer Mensch ist, Christ ist oder ein liberaler Christ oder ein charismatischer oder ein Bibeltreuer, man ist damit mit zu wenig zufrieden. Ich entscheide mich in dieser Situation für ein Leben aus zweiter Hand. Das ist der Geist, der dann sagt, wir sind Weltmeister oder wir sind Papst, obwohl man selbst ja nichts dazu geleistet hat. Ich habe jetzt hier in meiner WhatsApp, ganz viele haben jetzt so Südafrika ja, und der Rugby-Weltmeisterschaft. Also ja, was hat man damit zu tun? Man hat ein spannendes Spiel gesehen. Aber Paulus, der hat auch einen Wir-Satz, der gilt. Paulus sagt, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind Gottes Ackerfeld. Wir sind Gottes Bau. Gott will für uns ein Leben aus erster Hand. Wir sollen nicht nur den anderen Leuten zujubeln, die auf der Baustelle tätig sind, sondern dürfen selbst bauen. Das Einzige, wonach wir uns zu richten haben, sind die anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik. Worauf verlassen wir uns? Auf den dreieinigen Gott, die Quelle des Lebens? Oder geben wir uns mit einem vorgelebten Leben eines anderen Menschen zufrieden? Reicht uns ein Leben aus zweiter Hand? Paulus sieht die Gefahr, dass die Korinther sich mit zu wenig zufrieden geben und sich verlieren in den endlosen Diskussionen, wer nun besser sein soll. Was fangen wir mit dem guten Grund an, der gelegt ist? Paulus warnt die Korinther. Es heißt, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag eines Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen? Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. In der katholischen Kirche wurde aufgrund dieser Stelle die Lehre von einem Fegfeuer entwickelt. Aber ich denke, es geht hier nicht, das merken wir auch in dem Kontext des Predigttextes, es geht hier nicht um irgendein Lehrsystem. Es geht um die Frage der persönlichen Verantwortung. Es geht nicht darum, hier Schreckensszenarien zu entwerfen, denen sowieso kein Mensch standhalten kann. So verstehen wir oft ja diese Texte und auch ähnliche Texte, in denen es um das jüngste Gericht oder den Weg dorthin geht. Aber das ist nicht die Perspektive der christlichen Autoren. Sie wollen keinen Endzeit-Fahrplan veröffentlichen, bei dem man dann so Haken machen kann. Okay, Der Euphrat ist ausgetrocknet, das ist passiert, das ist passiert. Ich wollte eigentlich in dieser Predigt noch viel, viel, viel mehr dazu sagen. Ich arbeite ja derzeit an einer Predigtreihe dem Ende entgegen, aber das ist zu viel für heute. Jetzt nur so viel. Es geht in diesen Texten oft um Trost. Auch wenn viel passiert, was wir nicht verstehen, Gott hat alles unter Kontrolle und wird es am Ende gut machen. Und hier in diesem Text geht es um die persönliche Wachsamkeit. Du sollst nicht vor Angst erstarren, sondern das, was schon da ist, sichern und nicht loslassen, sondern kreativ dein Leben darauf bauen. Und ich denke, wenn Paulus diesen Brief heute schreiben würde, würde er vermutlich eher von der Bauabnahme sprechen, der von Seiten offizieller Seite geprüft wird, ob das so den vorgegebenen Rahmen und den Regeln der Baukunst entspricht. Wir bauen als Gemeinde und dann als Einzelne nicht an irgendeinem Bau mit. Und darum sagt Paulus am Anfang so dringlich, dass wir Gottes Bau sind. Das sind die Vorgaben, daran sind wir gebunden. Ansonsten haben wir eine Menge Freiheit, weil die Bibel eben kein Lego-Konstruktionsbauplan ist. Aber so wie es auf unseren Baustellen Vorarbeiter, Poliere, Bauleiter und Architekten gibt, die dann zusätzlich zu denen, die dann daran bauen, auch nochmal darauf schauen, ob die Maurer nicht etwa die Türen vergessen haben zu bauen oder ob die Zimmerleute alles in den richtigen Längen hergestellt haben oder nicht etwas zu kurz geworden ist, ob der Betonbauer nicht eine leere Bierflasche in der Schalung haben stehen lassen, gibt es auch heute in der Gemeinde Menschen, von denen wir uns von Zeit zu Zeit etwas sagen lassen sollten. Menschen haben den Grund gelegt in unserem Leben. In der Gemeinde sind dann weitergezogen oder wir sind weitergezogen. Nicht irgendeinen Grund, sondern den einzig tragfähigen Jesus. Und dafür dürfen und sollen wir ihm dankbar sein, unseren ehemaligen Jungscharleitern, Sonntagsschultanten und Onkels, Jugendleitern, Seelsorger und Pastoren. Auf den Grund, den sie gelegt haben, vielleicht schon vor vielen Jahrzehnten, dürfen wir bis heute am Bau Gottes eigenständig weiterarbeiten. Nach den anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik. Für uns sind diese Regeln nicht im Verzeichnis der DIN-Norm zu finden, in der VOB, sondern in der Bibel zu finden. Und lasst sie uns fleißig studieren und dann kreativ werden. In unserem eigenen Leben und in der Gemeinde. Amen.